Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Wir sind heute im zweiten Teil unserer Themenreihe Hiobsbotschaft. Und bevor ich euch das Thema verrate, möchte ich mit zwei Fragen einsteigen. Wo beginnt für dich eigentlich Leid? Eine Frage, die man auf jetzt einer ziemlich auf einer Metaebene beantworten könnte: Tod, Krankheit, Verlust des Arbeitsplatzes, Einsamkeit. Diese Liste, die könnte man sehr lang weiterschreiben. Vielleicht hast du Dinge davon erlebt, vielleicht nicht. Aber das sind Dinge, wo man sich wahrscheinlich die meisten Personen darauf einigen könnten. Deswegen muss ich die Frage für mich noch konkreter stellen, um mich dem Thema annähern zu können. Was müsste passieren, dass ich leide? Heute geht es darum, wie ich mit Leid umgehen kann. Und das ist sehr individuell, weil wahrscheinlich hat jeder von euch jetzt unterschiedliche Antworten auf diese Fragen gefunden. Ich musste mir diese Frage stellen, was passieren müsste, damit ich leide, um wirklich in dieses Thema einsteigen zu können. Ich lasse die Frage aber hier unbeantwortet. Ihr habt das Privileg, darüber in euren Kleingruppen miteinander zu sprechen, um hier in den Austausch gehen zu können. Aber was macht es so schwer, in das Thema Leid einzusteigen, gerade wenn es mich persönlich trifft? Ganz zu Beginn möchte ich euch sagen, in dieser Predigt werde ich hauptsächlich zu mir selber sprechen. Denn es geht darum, wie ich mit Leid umgehe. Und bei der Auseinandersetzung mit dem Thema, wie ihr vielleicht gerade gemerkt habt, ist mir sehr schnell bewusst geworden, hier steht kein Experte vor euch im Thema Umgang mit Leid. Denn ich kann aus einer dankbaren Perspektive sagen, dass die allermeisten Dinge, die ich auf meiner Liste hätte, noch nicht in meinem Leben eingetreten sind. Das mag an der einen Seite daran liegen, dass die Grenze, wo ich Leid empfinde, sehr hoch liegt. Die Personen, mit denen ich mich zu dem Thema unterhalten habe, um mal eine Perspektive von außen zu bekommen, haben fast einstimmig gesagt: Tobi, du als Typ, dich haut so schnell eigentlich nichts um. Aber was ist denn, wenn das eintritt, was ich auf meine Liste draufsetzen würde? Wenn genau das eintritt, wo ich sagen würde, ja, da würde ich leiden. Voll Demut muss ich sagen, wie eben schon erwähnt, dass ich diese Dinge zum Glück in meinem Leben noch nicht erlebt habe. Was aber nicht heißt, dass sie nicht noch kommen könnten. Wenn Leid zum Beispiel in meiner Familie vorgekommen ist, war meine primäre Reaktion, für die anderen da zu sein, die mit der Situation mehr zu kämpfen hatten. Oder ich in den Modus verfallen bin, okay, ich muss jetzt funktionieren, denn unser Alltag mit den Kindern, der muss weitergehen. Und wie ihr vielleicht merkt, gibt es in dieser Haltung von mir persönlich zum Leid Ansätze, die eher schwierig sind. Weil, wer kennt es denn nicht, diesen Satz, den man zu sich selber sagt, das, was ich da gerade erlebe, das ist überhaupt nicht schlimm genug. Den Menschen um mich herum, denen geht es doch viel, viel schlechter. Ich war echt dankbar für den Initiationsabend, den wir als Kleingruppenleiter haben durften mit Conny und Beate. Denn einer der zentralen Punkte, die ich da für mich mitgenommen habe, war, dass Leid kein Gewicht hat. Jeder von uns erlebt Leid erst einmal anders und geht damit anders um. Wir sind im Buch Hiob und heute wird es darum gehen, was wir aus dieser Hiob-Erzählung mitnehmen können, um vielleicht einen gesünderen Umgang mit Leid zu haben oder, wenn wir die Leiterfahrung eben noch nicht in unserem Leben haben, wie wir uns vielleicht darauf vorbereiten können. Ganz wichtig ist jetzt mir noch an dieser Stelle zu erwähnen, ich möchte jetzt auch kein Leid an die Backe erzählen. Wenn du aus tiefstem Herzen sagen kannst, Tobi, eigentlich habe ich noch kein Leid erlebt, dann will ich jetzt auch nicht dich darauf schubsen, dass du jetzt auch wirklich mal gründlich graben müsstest. Aber ich hoffe, dass du Dankbarkeit dafür empfindest, dass du diese Frage vielleicht noch nicht beantworten konntest, dass du Leid so konkret erlebt hast. Steigen wir also in der Hiob wieder ein. Letzten Sonntag hat uns Doro sehr eindrucksvoll vorgelesen, wie wohlhabend Hiob eigentlich war und was er alles verloren hat. Er hat seinen Besitz verloren, seine Kinder. Und wenn das nicht alles schon schlimm und leidvoll genug war, wird er ein paar Verse später auch noch krank und seine Frau wendet sich von ihm ab. Er verliert also wirklich alles: Status, Wohlhaben, Wohlstand, Gesundheit, seine Familie, seine Beziehung. Er ist wirklich in allen Ebenen am Boden. Und hier wird wohl auch der hartherzigste und empathieloseste Mensch sagen, ja, Hiob hat allen Grund zu leiden. Schauen wir mal, wie Hiob darauf reagiert. Er beginnt nämlich, Fragen zu stellen. In Hiob 21, Vers 7 lesen wir, ich hoffe, das kommt auch gleich an die Wand, damit ihr mitlesen könnt. Warum bleiben die Gottlosen am Leben, werden alt und immer mächtiger? Was können wir aus diesem Satz Hiobs auf Reaktion auf sein Leid sehen? Vielleicht ein etwas verschobenes Gottesbild, was aber auch du und ich vielleicht haben könnten. Gott, du bist einfach dafür da, dass es mir gut geht. Und wenn ich mit dir unterwegs bin, dann hat Leid in meinem Leben keinen Platz mehr. Und wer kennt nicht genau diese Denkweise? Wenn sich ein Problem anbahnt, wenn sich Leid vielleicht ein bisschen ankündigt, dann wende ich mich an Gott und ich erwarte von ihm, dass er es bitte aktuell und zeitnah löst. Das Leid, das muss am besten sofort wieder weg. Es ist auch interessant, wenn wir ins Neue Testament schauen, in das Wirken von Jesus. Da ist das in den Begegnungen mit den Menschen oft auch eine Voraussetzung, dass sie an Gott glauben wollen. Jesus, du musst uns ein Wunder wirken, damit wir sehen, dass du recht hast, dass wir an dich glauben können. Hiobs Erfahrung mit dem Leid löst einen Konflikt mit ihm, zwischen ihm und Gott aus. Und ein Konflikt muss gelöst werden. Ich denke, jeder, der in einer Beziehung steht, mit vielleicht seiner Frau oder seinen Kindern oder mit Freunden, der weiß, dass wenn ein Konflikt ungelöst im Raum steht, dass das nicht gut ist. Und dass der aufgelöst werden muss, damit diese Beziehung nicht dauerhaft belastet ist. Hiob durchläuft verschiedene Phasen bei der Aufarbeitung seines Leids und des Konfliktes mit Gott. Und diese Phasen werden wir uns angucken. Und an dieser Stelle, bevor wir in diese Phasen einsteigen, eine steile These. Wenn wir diese Phasen eben nicht durchlaufen, dann wird das Leid sich nicht auflösen. Oder es wird immer wieder hochkommen, wenn wir es verdrängen, wenn etwas Ähnliches passiert und die Situationen werden immer wieder zum Problem werden. In diesen vier Phasen orientieren wir uns heute an vier Phasen, die die moderne Psychologie heute anwendet, um Leid zu verarbeiten. Hiob kannte diese vier Phasen der modernen Psychologie natürlich nicht, aber trotzdem durchlebt er sie. Die Phase 1 ist die sogenannte Ungewissheitsphase. Man reagiert spontan auf die Situation, die einem begegnet. Man weiß nicht genau, was los ist. Ich persönlich kann mir das nur sehr schwer vorstellen, wie es zum Beispiel ist, nach einem Arzttermin über einen längeren Zeitraum auf eine Diagnose zu warten. Die Ungewissheit muss einen echt zerstören. Oder jetzt ganz aktuell in Spanien die Naturkatastrophe, die große Überschwemmung. Wenn man dort Bekannte, Freunde oder Familie hat, die man nicht erreichen kann und man weiß nicht, was mit ihnen passiert ist. Im Fall von Hiob fällt diese Phase sehr, sehr kurz aus. Ihn trifft die Realität direkt mit voller Wucht. Er hört nicht erst Meldungen über Überfälle oder Stürme oder sonst irgendetwas. Und er sitzt zu Hause und wartet, dass die Boten kommen und ihm Realität verschaffen, sondern er wird direkt vollumfänglich und ganz informiert. Es gibt bei ihm diese Phase des Hoffens und Bangens nicht. Und Hiobs Reaktion ist dementsprechend. Er ist extrem impulsiv, zerreißt seine Kleider, schert sich den Kopf und wirft sich Asche über sein Haupt. Er geht also direkt über in Phase 2, die Gewissheit. Hiob hat diese sofort. Die Tatsachen liegen auf dem Tisch. Es ist nicht mehr unumkehrbar. Und überraschenderweise startet bei ihm erstmal das rationale Denken. In Hiob 1, Vers 22 lesen wir, obwohl dieses Leid über ihn hineinbrach, versündigte Hiob sich nicht. Kein böses Wort kam über seine Lippen. Ist das nicht absolut vorbildlich? So ein toller Mensch. Selbst wenn das passiert, er ist nicht am Meckern. Und Hiob setzt sogar noch einen drauf in Kapitel 2, Vers 10. Aber Hiob sagte nur, was du sagst, ist gottlos und dumm. Das Gute haben wir von Gott angenommen. Sollten wir da nicht auch das Unheil annehmen? Selbst jetzt kam kein bitteres Wort über seine Lippen. Jetzt müssen wir uns nochmal vergegenwärtigen, das sagt Hiob zu seiner Frau, die das gleiche Leid erlebt. Sie hat genauso ihre Kinder verloren. Sie hat genauso ihren Besitz verloren. Als ich diesen Text gelesen habe, habe ich mich an ein Lied erinnert, was wir vor einigen Jahren noch gesungen haben und aus meiner persönlichen Meinung ich froh bin, dass wir es nicht mehr so oft singen. You give and take away, you give and take away, my heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Frei übersetzt, und es gibt natürlich auch einen deutschen Text dazu, singen wir hier genau das, was Hiob sagt. Du gibst und du nimmst und egal was passiert, gepriesen sei der Herr. Können wir das mit der Perspektive auf Leid wirklich mit voller Inbrunst singen? Sind wir da wirklich ehrlich mit uns? Wir könnten Hiob jetzt hier aufhören zu lesen. Aber wie ihr vielleicht festgestellt habt, wir sind in Kapitel 2 und das Buch Hiob hat 42 Kapitel. Hiobs Perspektive verändert sich und das ist extrem wichtig, denn das Leid in seinem Leben ist real und es ist passiert. In Hiob 7, Vers 11 sehen wir schon eine Veränderung in seinem Denken. Nein, ich kann nicht schweigen. Der Schmerz wühlt in meinem Inneren. Ich lasse meinen Worten freien Lauf. Ich rede aus bitterem Herzen. Hiob wird ehrlich. Nichts mehr mit, du hast es gegeben, du hast es genommen. Er lässt das Funktionieren und das gute Christsein hinter sich, sondern er fängt an zu hinterfragen und lässt seine Emotionen zu. Das ist super wichtig, denn ich denke, ihr kennt alle das Sprichwort, sich etwas von der Seele reden. Er merkt, dass ihn das, was ihn getroffen hat, tief im Inneren berührt hat. An dieser Stelle möchte ich kurz innehalten und noch einmal zu der Frage vom Anfang zurückkommen. Vielleicht konntest du Situationen benennen, in denen du leidest, aber vielleicht hörst du dann genau an dieser Stelle auf, mit dem Leid umzugehen. Vielleicht machst du es wie ich, das Leid kleinreden, wegschieben, rational erklären, erstmal auf die anderen schauen, aber Emotionen zulassen. Ich würde von mir selbst behaupten, dass ich nicht der emotionalste Typ bin. Ich bin eher sachlich und rational. Dinge passieren nun mal, weil die Welt nun mal so funktioniert, um mal den Blick auf Naturkatastrophen zu lenken. Weil Menschen nun mal in der Lage sind, Böses zu tun, tun sie sich halt nun mal Dinge an, die anderen wehtun. Ein Blinddarm, der kann sich nun mal entzünden, so funktioniert nun mal unser Körper. Wenn ich jetzt leide, dann belaste ich ja andere damit, weil ich nicht mehr funktioniere. Oder, vielleicht einer der Klassiker in unseren Reihen, Gott würde es schon gut meinen, auch wenn ich es jetzt vielleicht gerade noch nicht sehe. Vielleicht kennst du diese Sätze ja auch. Und wenn ich mit diesen Sätzen in die dritte Phase gehe, kann es ganz leicht passieren, dass ich falsch abbiege. Also kommen wir direkt zu Phase 3, die Reaktionsphase. Wie ich eben schon angedeutet habe, gibt es hier zwei Wege, die ich einschlagen kann. Ich kann verdrängen oder kompensieren oder ich lasse Emotionen zu. Verdrängen oder das, was ich erlebe, unter den Teppich zu kehren, das wird mit großer Wahrscheinlichkeit zu Bitterkeit in meinem Leben führen. Und Bitterkeit wird auf lange Sicht unser Leben lebensunfähig machen. Unsere Seele wird krank werden. Ich kann es auch kompensieren. Ich nehme das Leid zum Anlass, um mir oder anderen zu schaden. Ich fange an, Alkohol zu trinken, gehe in die Spielhölle oder nutze das Leid dazu, um anderen Leid zuzufügen, weil es mir ja auch passiert. Vielleicht kennst du das, weil ich dies oder jenes erlebt habe, deswegen mache ich heute dies oder das. Und das ist ja auch mein gutes Recht, denn mir ist das Leid ja auch passiert. Aber das Leid wird in diesem Fall nicht verarbeitet, sondern es wird sogar noch viel schlimmer, die Grundlage für mein ganzes weiteres Tun und Leben. Hiob möchte uns hier einen anderen Weg aufzeigen. Er wird emotional und er wird wirklich ehrlich mit Gott. Ich weiß nicht, in welcher Situation du so richtig emotional wirst. Wenn du dich über alles und jeden aufregen könntest, wenn im Streit so richtig die Fetzen fliegen. Versuche dir mal diese Situation vorzustellen. Und wieder muss ich sagen, ich bin nicht gut im Streiten oder emotional werden. Wenn ich streite, dann schweige ich und dränge das Streitthema von mir weg. Aber Hiob ermutigt uns genau dazu. Streite im Gebet mit Gott. Lass raus, was dir auf der Zunge liegt, was du als gut erzogener Mensch natürlich lieber runterschlucken würdest. Vor Menschen können wir gut schauspielern. Wenn wir ins Neue Testament gucken, nennt Jesus das Heuchelei. Aber vor Gott können wir nicht so tun, als wäre immer alles in Ordnung. Auch wenn wir vielleicht denken, dass, wenn wir zu Gott nur oft genug sagen, dass alles in Ordnung ist, er nicht wüsste, wie es uns geht. Er weiß, wie es dir und mir geht. Denken wir nochmal an das tolle Lied zurück. Wenn wir uns hinstellen und uns wirklich schlecht geht und diesen Liedtext singen, weiß ich nicht, ob wir in dieser Situation ehrlich mit Gott sind. Wäre nicht eine viel bessere Reaktion, dass uns in dem Moment, wenn wir wirklich Leid erleben, so ein Lied auch mal im Hals stecken bleiben darf? Gott kennt mein Herz und ich muss ihm gegenüber keine nette Maske aufsetzen. Und wenn ich ehrlich mit Gott bin, dann bin ich auch ehrlich mit mir. Denn wenn ich laut ausspreche, was ich wirklich empfinde, wird es real. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, solange du Dinge nur in deinem Kopf bewegst oder hin und her diskutierst mit dir selbst, aber es aber nicht aussprichst, dann wird es irgendwie nicht echt. Aber sobald ich es formuliere, es ausspreche, bekommt es Kraft, weil ich es wirklich gesagt habe. Worte schaffen Realität an dieser Stelle. Und auch Hiob packt gegenüber Gott aus. Hiob 10, Vers 1. Mein Leben ekelt mich an. Darum will ich der Klage freien Lauf lassen und mir die Bitterkeit von der Seele reden. Ein weiteres gutes Beispiel können hier Psalme sein. Wer von euch liest denn gerne Psalme? Natürlich der gute Hirt ist natürlich immer ein tolles Beispiel. Aber David, einer der Hauptautoren der Psalmen, nimmt in diesen Gebeten kein Blatt vor den Mund. Lest ihr auch gerne mal einen Rachepsalm, wo es so richtig blutig wird und man seinen Feinden das Allerschlimmste wünscht? Das kann sehr blutig und sehr unschön werden, was da David schreibt. Das Schöne ist aber, dass Gott das einordnen kann. Nur weil ich ehrlich bin in meiner Situation, mit meinen Gefühlen und wie ich die Welt gerade wahrnehme, und selbst wenn ich in diesem Moment der ganzen Welt um mich herum den Tod wünsche, wird Gott nicht einfach sagen, Tobi, das ist eine super Idee, das machen wir jetzt genau so. Sondern er kann das einordnen. Er kann es aushalten, dass ich über die Welt und über mein Leid schimpfe. Und das macht Hiob auch. Er klagt Gott ohne Umschweife direkt an. In Hiob 30, Vers 20 lesen wir, ich schreie um Hilfe, o Gott, aber du antwortest nicht. Ich stehe vor dir, doch du siehst mich nicht. Hiob sucht einen Schuldigen und weil um ihn herum er niemanden findet, setzt er Gott auf die Anklagebank. Und auch damit kann Gott umgehen. Ja, er ist sogar der Einzige, der das aushalten kann. Weil welcher Mensch würde es aushalten, wenn ich so mit ihm ins Gericht gehe? Aber auch hier muss ich sagen, dass das Leid nicht einfach vorbei ist, wenn ich einmal ehrlich mit Gott werde. Es dauert bei Hiob 40 Kapitel, bis sich Veränderung bei ihm einstellt. Und Gott ist die ganze Zeit dabei. Gott ist derjenige, der Trost spenden möchte, wo Menschen es nicht mehr können. Wenn wir in das Buch Hiob hineinschauen, sehen wir, dass er mit seinen Freunden zusammensitzt und die absolut nicht in der Lage sind, der Situation auch nur irgendeine positive Wendung zu verpassen. Aber darum wird es nächste Woche gehen. Es geht darum, abzuladen, was auf meiner Seele liegt, damit die Seele wieder gesund werden darf. Bevor wir in die letzte Phase einsteigen, möchte ich hier noch einen kurzen persönlichen Einschub machen. In der Vorbereitung kam an dieser Stelle, dem Emotionalwerden, bei mir direkt hoch. Tobi, du als Mensch, der eher wenig Emotionen zeigst, gehst falsch mit deinem Leid um. Du wirst weder laut, noch weinst du über die Situation. Das war das Bild, was ich von mir hatte, als ich über Emotionen zeigen nachgedacht habe. Aber auch wenn ich nicht dastehe, meine Kleider zerreiße, wehklage oder sonstige Dinge tue, soll meine Kernaussage für heute sein, und das sage ich vor allem zu mir selbst, sei ehrlich mit dir und mit anderen. Man kann auch ganz nüchtern anderen mitteilen, dass es einem nicht gut geht. Ich soll mir selbst nicht vormachen und auch andere nicht, denn wir erinnern uns, was Jesus darüber gesagt hat, das wäre Heuchelei. Ich darf ehrlich mit den Gefühlen umgehen, wie ich sie erlebe, auch ganz nüchtern, und Gott ganz nüchtern sagen, wie es mir geht. Gott wird diese Ehrlichkeit schätzen. Gehen wir also in die vierte Phase, die Annahme- oder Verarbeitungsphase. Sind wir in der emotionalen dritten Phase durch Höhen und Tiefen gegangen, zusammen mit Gott, so lassen die Emotionen jetzt nach. Es beginnt das große Ringen. Wird Gott eingreifen? Wird Gott verändern? Wo ist Gott jetzt? Am besten lässt sich diese vierte Phase und das Handeln, auf das wir hier an Gott hoffen, am Thema Krankheit verdeutlichen. Vielleicht greift Gott direkt ein. Jeder wünscht sich so ein Wunder, direkt und unvoreingenommen. Ich bete und es passiert. Halleluja. Der zweite Weg, der passieren könnte, wäre die Heilung im Prozess. Es geht in vielen, vielen kleinen Schritten voran, aber ich merke eine kontinuierliche Verbesserung. Aber auch in dieser vierten Phase kann es dazu kommen, dass ich dastehe und sich einfach nichts tut. Und ich nicht verstehe, wieso nicht. Das mag wahrscheinlich keiner. Und ich auch nicht. Und genau diese vierte Phase braucht wieder die Ehrlichkeit mit mir und Gott. Gott, ich verstehe nicht, wieso sich nichts verändert. Wo bist du? Auch Hiob bekommt selbst nach 42 Kapiteln keine abschließende Antwort auf seine Fragen nach dem Warum dies alles passiert. Trotzdem möchte ich euch ein kleines persönliches Beispiel geben, wie ich diese vierte Phase schon einmal erlebt habe. Als ich in der zweiten Klasse war, also so ungefähr 7 oder 8 Jahre alt, wurde mein Papa, der auch Prediger ist, versetzt in eine neue Gemeinde und wir mussten unser Zuhause in Rimbach verlassen. Das hieß für mich, einen sehr guten Freundeskreis zurückzulassen, mit denen ich gern unterwegs war und wir uns super gut verstanden haben und wir wirklich viel Zeit zusammen verbracht haben. Ich habe meine Heimat Rimbach wirklich geliebt. Aber wir mussten umziehen und als Kind muss man einfach mit umziehen. Ich konnte nicht dort bleiben. Also kamen wir in Lauterbach an. Ich weiß nicht mehr, ob ich mit Gott gestritten habe, denn ich war noch ein Kind und kann mich an die Situation nicht mehr allzu gut erinnern. Aber ich weiß, nachdem der erste Schock verdaut war und man irgendwann ankommen musste, hat es 4 Jahre lang gedauert, bis ich wieder neue Freunde gefunden habe. 4 Jahre lang, jeden Abend kindliches Beten, Gott, schenk mir doch hier auch Freunde. Nein, der Freund kam nicht an Tag 1 bei uns an die Tür und hat geklingelt, sondern es hat eben diese 4 Jahre gedauert. Aber am Ende wurde es besser. Biegen wir zum Abschluss der Predigt nochmal zurück zum Anfang. Wie können wir also selbst mit Leid umgehen? Die erste Erkenntnis, die ich mir herausgezogen habe, war, um mit Leid umgehen zu können, brauche ich erstmal die Fähigkeit, das eigene Leid zu erkennen und benennen zu können. Und wie wir am Anfang schon gesagt haben, ist hier jeder von uns absolut unterschiedlich. Ja, es ist auch kein Geheimnis, dass es Typen von Menschen gibt, die resilienter sind als andere. Das macht sie nicht zu besseren Menschen, sondern ihr Umgang mit Leid ist einfach ein anderer. Wenn du merkst, da ist Leid in meinem Leben, du nimmst es wirklich wahr, dann schiebe es nicht unter den Teppich. Finde Worte dafür. Der wohl wichtigste Punkt, und wenn du nur diesen heute mitnimmst, dann ist es schon absolut genial, ist der, mache dir und Gott nichts vor. wenn du Leid erlebst. Setze keine Maske auf. Versuche nicht, alles schön zu reden. Ich muss nicht kleinreden, was mich innerlich zerfrisst. Ich muss nicht verbergen, was mich nach unten zieht. Gott sieht es ohnehin. Und er zieht das Schreien, Klagen, Verzweifeltsein dem geheuchelten Gott, alles ist super vor. Vielleicht fordert dich dieses Verhalten gegenüber Gott in deinem Gottesbild heraus. Gott ist doch Gott und dem darf ich keine Vorwürfe machen und schon gar nicht anklagen für das, was ich erlebe. Im Gegenteil, Gott möchte dir genau hier begegnen. Vielleicht bist du aber auch eine Person, die Gott komplett abgeschrieben hat. Vielleicht, weil sie Leid erlebt hat, vielleicht, weil du Gott noch nicht kennengelernt hast. Und für dich ist es einfach nur ein Beweis, wenn Leid existiert, ist Gott nicht da. Es gibt ihn einfach nicht. Aber auch genau hier möchte Gott dir vielleicht begegnen, indem du mit deinem Leid zu ihm kommst, wo du bei allen anderen Menschen gescheitert bist. Vor Ostern begehen wir immer die sogenannte Passionszeit. Und ja, ich weiß, ich muss keinen von euch daran erinnern, auch Jesus hat gelitten in seinem Leben und Gott hat es nicht verhindert. Auch als Jesus ihm im Garten Gethsemane darum gebeten hat. Jesus hat sich aber auch nicht hingestellt und gesagt, das ist alles super cool, was mir hier passiert. Ist gar nicht so schlimm, ich werde ja eh nach 3 Tagen wieder auferstehen. Nein, er hat gebetet, Vater, bitte nimm diesen Kelch von mir. Oder auch David, wenn wir wieder in die Psalmen gucken, ein Mann, der nach dem Herzen Gottes beschrieben wird, klagt laut über seine Situation, in denen er steckt. Er bekommt zwar keine Lösung, aber die Hoffnung, dass Gott da ist, eingreift, Veränderung schenkt oder ihm einfach nur Kraft schenkt, um durchzuhalten. Deswegen meine persönliche Einladung an dich, schon heute Morgen oder in der kommenden Woche, ehrlich mit dir zu werden, den ersten Schritt zu gehen und genau hinzuschauen. Wo habe ich vielleicht in meiner Vergangenheit Leid erlebt und unter den Teppich gekehrt? Oder wo befinde ich mich gerade ganz konkret im Leid? Wir werden gleich ein bisschen Lobpreis haben und ich darf Conny und Lydia schon bitten, nach oben zu kommen. Wenn dir nicht danach ist, jetzt zu singen, ist das völlig in Ordnung. Gott hält das aus, wenn du gerade nicht loben kannst. Du darfst jetzt ganz persönlich mit Gott werden, selbst ins Gebet gehen und ihm das schildern, was dir gerade auf dem Herzen brennt. Aber wenn die Situation so ist, dass du dafür gar keine Worte findest, dann darfst du gerne zu Arne und Aletta kommen. Unsere Beter sind für dich da. Sie treten mit dir zusammen vor Gott und versuchen, Worte dafür zu finden, was dich bewegt. Denn unser Gott ist der, der deine und meine Vergangenheit, Gegenwart und auch Zukunft kennt. Und der immer mit dabei war, dabei ist und auch immer mit dabei sein wird. Gerade auch, wenn wir im Leid sind und wenn wir ihn vielleicht nicht gesehen haben. Ich möchte zum Abschluss beten. Vater, ich danke dir, dass du so viel größer bist, als ich mir das vorstellen kann. Ich danke dir dafür, dass ich dir ganz ehrlich von meinem Herzen herunter sagen kann, wie es mir geht. Ich danke dir dafür, dass du das aushältst und dich nicht beleidigt in die Ecke stellst, wenn wir die Dinge an den Kopf schmeißen. Und so möchte ich bitten, Heiliger Geist, dass du jetzt hier wirkst, dass du jeden Einzelnen, der hier sitzt, ansprichst, wenn du ihm etwas zeigen möchtest. Danke, dass du heute Morgen hier bist. Danke, dass du jedes Leid, was hier in diesem Raum ist, kennst und selbst wahrgenommen hast. Danke, dass du nie dich abwendest von uns, egal was wir dir hinlegen. Ja, und so möchte ich dieses Gebet von Hiob auch nochmal aufgreifen, dass ich trotz allem sagen kann, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und ich möchte darum bitten, dass wir das erleben dürfen. Dass auch wenn wir durchs Leid hindurchgehen und mit dir zusammen hindurchgehen, spüren dürfen, dass du mit dabei warst, bist und immer sein wirst. Danke, dass du hier bist. Amen.